Sexuelle Aufklärung und Körperpolitiken im feministischen Comic der Gegenwart von Nina Schmidt. Im Zentrum meines Vortrags stehen vier Veröffentlichungen, die sich in unterschiedlichem Maße auf Wissensvermittlung konzentrieren, auf Consciousness Raising und Empowerment oder Community Building setzen und die damit klar aktivistisch sind. Liv Strömquists Der Ursprung der Welt von 2017 in der deutschen Fassung, Katja Klengels Girlsplaining von 2018, Louis Leugers Da unten über Vulven und Sexualität, ein Aufklärungscomic von 2019 und das Zine Das Jungfernhäutchen gibt es nicht 2020 von Olivia Helterlein und Aisha Franz. Alle vier wenden sich der menschlichen Biologie und ihrer soziokulturellen Überformung zu, um einen neuen Blick auf gesellschaftliche Normierung und Regulierung von Geschlecht zu gewinnen. Möglicherweise gerade angesichts der medialen Allgegenwärtigkeit von Körpern, Nacktheit und Sex, sowie angesichts virulenten post- und antifeministischen Gedankenguts. Die Comics zeigen Körperpolitiken auf, also gesellschaftliche Machtverhältnisse und Ordnungsmuster, die im vergeschlechtlichen und sexualisierten Körper zutage treten, an ihm ausgehandelt werden, und sie hinterfragen diese. Sie zielen darauf ab, diese Ordnungsmuster aufzubrechen, auch wenn sie zugleich die Situiertheit eines jeden und damit auch des eigenen Verständnisses der natürlichen oder materiellen Welt feststellen müssen. Anliegen der Comic-AktivistInnen ist es unter anderem, gesellschaftlich produzierte Ein- und Ausschlüsse, die augenscheinlich in körperlichen Begebenheiten gründen, als Konstrukte und damit veränderbar aufzuzeigen. Jungen, aber nicht nur jungen Menschen zu demonstrieren, dass ihre Beziehung zum eigenen Körper stark von Sozialisation und Gesellschaft geprägt wurden. Ihnen das Finden der eigenen Geschlechtsidentität zu erleichtern und sie zu unterstützen, ihre Sexualität möglichst vorurteilsfrei zu entdecken und auszuleben. Ich beginne mit dem Sachcomic Der Ursprung der Welt der Schwedin Liv Strömquist. Er bietet eine Kulturgeschichte dessen, was als das weibliche Geschlechtsorgan bezeichnet wird, so heißt es auf dem Buchrücken. Die Autorin klärt darin unter anderem über historische wie bis heute wirksame Irrtümer über die Vulva, die Menstruation und den, in Anführungszeichen, weiblichen Orgasmus auf und dekonstruiert auf diese Weise durch die explizit feministische Brille die tendenziell von Männern geschriebene Geschichte der als weiblich kategorisierten Genitalien. Mit Rückgriff auf unter anderem Thomas Luckers Buch Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud von 1992, erläutert Strömquist die Vor- und Rückschritte, die historisch im Verständnis von vor allem sogenannter weiblicher Anatomie und Sexualität gemacht wurden und verbindet diese mit der gesellschaftlichen Disziplinierung der Frau. Es wird deutlich, dass diese Wissensgeschichte nicht als Fortschrittsgeschichte erzählt werden kann und dass sogenannte weibliche Sexualität immer in Analogie oder als Gegensatz zur männlichen betrachtet wurde, nie aber, Zitat, als etwas Eigenes, Zitat Ende von Strömquist, das beispielsweise auch außerhalb der heterosexuellen Norm existiert. Auf Seite 74 präsentiert Strömquists Comic seinen LeserInnen im zweiten Panel den von der Erzählerin als ungeheuerlich gerahmten Fakt, dass Tabor's Cyclopedic Medical Dictionary bis 1981 auf Abbildungen der Vulva die Klitoris nicht auswies und damit das Zentrum der Lust von Menschen mit Vulva negierte. Das Wissen der Enzyklopädie wird damit mindestens als unvollständig vorgeführt, historisch von Männern geprägtes Wissen mithin insgesamt angezweifelt. Die Klitorisvorhaut und Eichel werden mit der Beschriftung »Hier gibt es nichts Besonderes« versehen, gefolgt von einer Vielzahl an Ausrufezeichen, die den objektiven Duktus einer wissenschaftlichen Publikation und damit einer Form männlich konnotierten Wissens zusätzlich karikieren. Tabor's Dictionary wird damit nachdrücklich korrigiert. Strömquists Erzählstimme spielt dabei durchgehend mit der bei Frauen vermeintlich stärker ausgeprägten Emotionalität und Subjektivität und schlägt humoristisches Kapital aus eben solchen Klischees, wie zum Beispiel auch im letzten Panel der gleichen Seite gut zu erkennen ist. Die verwendeten Großbuchstaben sind in der Logik der sozialen Medien gleichzusetzen mit einem aufgebrachten Erheben der Stimme. Das Wort Generationen ist entsprechend als das Betonteste zu imaginieren. Diese beispielhaft angeführte Seite veranschaulicht meines Erachtens ganz gut, warum der Comic so geeignet ist, Körperpolitiken zu bearbeiten. Zentral scheint mir die Leichtigkeit zu sein, mit der das Medium zum Beispiel die Bildlichkeit und damit die vermeintliche Objektivität medizinischer Lehrbücher und Anatomie-Atlanten inkorporieren und sie, wie den medizinischen und den patriarchalen Blick überhaupt, ironisch kommentieren kann. Frühere wie heutige Unsichtbarkeiten können in der medienspezifischen Spannung zwischen Text und Bild in all ihrer Paradoxie vorgeführt werden. Ebenso wie die Spannung zwischen den Diskursen selbst. Dabei wird in Strömquists Arbeiten keinem Diskurs, keiner Theorie a priori Hoheit über eine andere eingeräumt, wie auch Mike Klasson-Frangos beobachtet. Zitat: Even gender theory, schreibt er, does not convey any authoritative status in Strömquist's work, but instead competes for legitimacy with other discourses such as medicine, psychology, self-help, popular culture, mythology, all of which are cited and juxtaposed in her comics. Das Coverbild des Bandes, welches das Original ziert und auch vielen Übersetzungen erhalten blieb, zitiert Fotografien der berühmt-berüchtigten Performance Aktionshose Genitalpanik von Wally Export aus dem Jahr 1969. Strömquist wird hier in Hommage an die österreichische Künstlerin selbst zum Modell und lenkt den Blick unter anderem per Handzeichen auf die eigenen Genitalien, ohne diese allerdings, wie Export damals tatsächlich zu entblößen. Sie stellt damit einen Bezug ihres Comicschaffens zu feministischer Kunst der sogenannten zweiten Welle her. Diese Bilderpolitik verdeutlicht ein Traditionsbewusstsein, das ich für erwähnenswert halte, da in der öffentlichen wie in der akademischen Debatte häufiger der Eindruck vorherrscht, feministische Erkenntnis drehte sich im Kreis und jüngere FeministInnen würden die historischen Dimensionen und Vorgängerinnen ihres politischen Engagements wenig würdigen, vielleicht nicht einmal kennen. Strömquist inszeniert die eigene Person. Nicht nur auf diesem, sondern auf allen Covern ihrer bisherigen Buchpublikationen. Mit ihrem fotografischen Abbild steht sie für ihre Themen ein. Die eigene Verortung als weiße, schwedische Cis-Frau wird nicht versteckt, sondern transparent ausgestellt, wie es auch etablierte Methodik in feministischer Wissenschaftspraxis ist. Strömquist ist every woman und auch wieder nicht. Zwei Comicschaffende aus dem deutschsprachigen Raum, die sich ebenfalls selbst auf das Cover ihres jeweiligen Buches setzen, sind Katja Klengel und Lisa Frühbeiß. Im Unterschied zu Strömquist tun sie dies allerdings in gezeichneter Form. In der Abstraktion der eigenen Person liegt das Identifikationsangebot, das LeserInnen mit den Avataren gemacht wird. Frühbeiß setzt sich sogar wörtlich. Nackt, die Beine behaart, sitzt ihr alter Ego frei nach Rodin als Denkerin auf einer überdimensionierten, ebenfalls unverhüllten Brustwarze, die die Figur statt eines aus Stein gehauenen Podests in die Höhe hebt. Der überbordenden Symbolik, die dem weiblich gelesenen Körper kulturell zugemutet wird, begegnet die dargestellte Zeichnerin mit kreativem Ausdruck. Klengel positioniert ihr jüngeres Comic-Ich mit heruntergelassener Unterhose vor einem Halbkreis neugieriger, teils kichernder, gleichaltriger Mädchen. Sie hebt, wie es scheint, zum titelgebenden Girlsplaining an. Die unterschiedlich stark ausgestellte Nacktheit der beiden Erzählerinnenfiguren ist ein Verweis auf den autobiografischen Gestus beider Publikationen. Sie kündigt Grenzüberschreitungen an. Gleichzeitig ist vor allem die Pose von Frühbeiß Figur in ihrer Nacktheit dezidiert unspektakulär, weil alltäglich und erinnert nicht von ungefähr auch an einen Toilettenbesuch. Sie kann bzw. will nicht überhöht werden. Sowohl Klengels Girlsplaining von 2018 als auch Frühbeiß Busengewunder 2020 versammelt gesellschaftskritische, feministische Comic-Kolumnen der jeweiligen Autorin. Die Bücher sind weniger Sachcomic, mehr Alltagserzählung. Impulsgebend für die einzelnen Episoden und die Themen, die darin aufgegriffen werden, ist bei beiden das eigene Erleben der gesellschaftlichen Gegenwart. Bei Klengel kommt der erinnernde Blick zurück auf Kindheit und Jugend dazu. Ein gesamtgesellschaftliches Problembewusstsein für Sexismus und seine komplexen Folgen wollen die Autorinnen ebenso fördern wie Strömquist. Anders als in Der Ursprung der Welt werden in den Comics von Klengel und Frühbeiß zu diesem Zweck jedoch Erlebnisse als Mädchen oder junge Frau im Comic medialisiert und fiktionalisiert, humoristisch überspitzt und damit politisch aufgeladen. Die Macht der Bilder und ihr Vermögen, Gesellschaft zu verhandeln und zu prägen, erscheint als zentrales Thema in Girlsplaining. Ihr müsst mir das für heute einfach glauben. Eine längere Analyse des Comics findet ihr in meinem Artikel Die Breitbeinigen in der aktuellen Closure-Ausgabe. Zitat: Wir verlassen uns hauptsächlich auf unsere Augen, auf das, was wir sehen, und hinterfragen es deshalb oft nicht. Ich glaube, wir vergessen oft, dass Bilder gemacht sind. Zitat Ende. Problematisiert Klengel die Naivität unseres gesellschaftlichen Okulazentrismus im Interview mit Edition F. Denn Bilder erzeugen, genau wie Sprache, Realität. Sie formen sie, Gewohnheiten haben auch das Potenzial, diese zu stören. Klengel legt mit Girlsplaining nahe, dass bestimmte festgefahrene kulturelle Bilder vielleicht nur mit entsprechenden Gegenbildern adäquat zu entlarven und zu bekämpfen sind. Sich bestimmte Schieflagen, bestimmte Leerstellen nur so korrigieren bzw. füllen lassen. Dazu passt auch das Vorsatzpapier des Buches, das mit verschiedenen realistisch gezeichneten Vulven übersät ist. Klengel tritt damit erstens der ikonografischen Unsichtbarkeit der Vulva entgegen, denn die Vulva wurde in der Kunstgeschichte wie in der Sprache verschleiert, fehlbezeichnet oder nicht bezeichnet bzw. nicht gezeichnet. Das hatte und hat für weiblich sozialisierte Personen psychologische Konsequenzen. Zweitens unterstreicht Klengel mit diesem Vorsatzpapier die Diversität von Vulven, stellt verschiedene Formen und Größen aus. Ihre Comic-Vulven weisen trotz ihrer Cartoonisierung deutliche Unterschiede zueinander auf und laufen dem gängigen Schönheitsideal zuwider, das diktiert, dass die inneren Vulvalippen kleiner zu sein haben als die äußeren, um von letzteren umschlossen und versteckt zu werden. Bei Louis Leugers Da unten über Vulven und Sexualität, ein Aufklärungscomic, 2019, schaffen es die Vulven sogar auf das Buchcover. Da unten fokussiert primär auf Wissensvermittlung und hat eine jüngere Zielgruppe im Blick als die bisher genannten Comics. Die Art der Wissensvermittlung, die praktiziert wird, ist jedoch auch hier keine sterile, sondern eine queerfeministisch subjektivierte. Das können wir schon im Cover ansehen. Die Vulven, die es ausstellt, sind erkennbar ästhetisiert und in überwiegend warmen Farben gehalten. Das passt zum Inhalt des Comics, der neben Faktenwissen eben auch Haltungen transportieren will, nämlich die schon bei Klengel angeklungene Body Positivity und darüber hinaus eine ganz explizite Sexpositivität sowie Offenheit, Neugier, Experimentierfreude in Bezug auf die eigene Körperlichkeit. Das Zeigen der als weiblich kategorisierten Geschlechtsorgane und deren nach heutigem Wissensstand korrekte Benennung spielt eine wichtige Rolle im ersten, auf die Anatomie fokussierten Abschnitt des Comics. Die Farbpalette des Covers behält Logger bei und vor allem die in zarten Strichen gezeichneten Bilder der Vulva und Klitoris werden von wertschätzenden Worten gerahmt und seitenfüllend gezeigt. Damit wird einem bis heute weit verbreiteten Unwissen entgegengetreten, das auch in Der Ursprung der Welt und Girlsplaining Thema ist. Leugger schreibt: In der Schule haben meine Freundinnen und ich immer nur von da unten gesprochen. Dazu im Vergleich die US-Amerikanerin Gloria Steinem, geboren immerhin rund 60 Jahre vor Leugger, nämlich 1934, Zitat: Ich komme aus der Da-unten-Generation. Es handelt sich also um eine Unwissenheit bzw. Unsicherheit in der Benennung, die sich in mindestens zwei westlichen Ländern gesellschaftlich über Jahrzehnte hartnäckig gehalten hat. Denkanstöße dazu, warum Scheide kein schönes Wort ist und weshalb niemand es verdient hat, als entweder Schlampe, Prüde oder überhaupt für die individuelle Sexualität beschimpft zu werden, nehmen allerdings genauso viel Raum ein wie die anatomischen Lektionen. Sie sind der dem AutorIn genauso wichtig. Da unten will eine Ergänzung darstellen zum schulischen Sexualkundeunterricht mit seiner Konzentration auf Fortpflanzung, Verhütung und sexuell übertragbare Krankheiten. der im Comic explizit als sexnegativ und angsteinflößend kritisiert wird, implizit als zu einseitig, nicht ausreichend und zu weit weg von der Lebenswelt der Jugendlichen. Das Buch bearbeitet deshalb genau die Bereiche, in denen Leuger großen Bedarf nach Informationen und/oder Ratschlägen sowie konkreten praktischen Tipps vermutet. Das sind neben der Anatomie und Menstruation die Themen Jungfräulichkeit, Masturbation, Pornografie, Verhütung und Safer Sex, Begehren und Lust und Consent. Für seine Zielgruppe unterscheidet das Buch immer wieder zwischen Wahrheit und Mythos, zum Beispiel in Bezug auf sexuell übertragbare Infektionen oder die Frage, wie sich echter, in Anführungszeichen, im Vergleich zu medial vermittelten Sex abspielt. Die implizite Leserin ist eine jüngere als die damalige studentische des Frauenhandbuchs Nummer 1 von 1972 der Westberliner Gruppe Brot und Rosen, welches als Vorgängertext gelten darf. Politisiert ist dieses Buch auf seine Weise aber ebenfalls. Das wird an verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel dort, wo Leuger die eigene kritische Einstellung zu hormoneller Verhütung durchscheinen lässt oder wo der Text die 19%-Besteuerung von Tampons und anderen Menstruationsartikeln erwähnt, die bis zum 1. Januar 2020 galt. Einen konkreten Handlungsaufruf äußert Leuger in Bezug auf Menstruationsarmut und listet Ideen, wie SchülerInnen und StudentInnen im Kleinen dagegen vorgehen können. Da unten schöpft die kreativen Möglichkeiten des Mediums Comic sicher nicht vollends aus. Ein Merkmal, das ich jedoch herausstreichen möchte und das in meinen Augen gut funktioniert, ist die Verwendung des Avatars, der LeserInnen durch das Buch begleitet. Auf Seite 9 mit einem Winken und den Worten »Hallo, ich bin Alicia« eingeführt, fungiert die Erzählerin als Verkünderin wichtiger Erkenntnisse. Wenn Alicia eine Menstruationstasse benutzt, sich bei der Selbstuntersuchung oder beim Masturbieren zeigt, wird sie zur Beispielfigur und bietet sich als Vorbild an. Außerdem emotionalisiert Leuger mithilfe des Avatars die Inhalte von da unten, bringt über die Figur persönliche Überzeugungen ins Buch bzw. unterstreicht diese mit ihr noch. So verleiht sie bestimmten Aussagen Nachdruck, signalisiert ganz ohne Worte durch die gewählte Körpersprache Wut und Unzufriedenheit, ebenso wie feministischen Kampfgeist. Alicia wird aber auch mal fragend, verunsichert oder unglücklich gezeigt und damit, Klengels Katja-Figur nicht unähnlich, gezielt auf Augenhöhe mit LeserInnen. Im Epilog verabschiedet sich die Figur, wieder mit einem Winken, allerdings nicht ohne dazu aufzurufen, mehr über Sexualität zu sprechen, um Erfahrungen, Gefühle und Informationen auszutauschen und das, Zitat, schwierige Thema so zu einem leichteren werden zu lassen. Einen ähnlich motivierten Aufruf, speziell zu Schleimhaut-Talk, finden wir fettgedruckt und mit Ausrufezeichen versehen am Ende des Zines »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht«, einer Kollaboration der Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein mit der Comic-Künstlerin Aisha Franz. Wenige Zeilen darüber, als könnten für LeserInnen am Ende von Helterleins eindringlichem Text noch Zweifel daran bestehen, heißt es, dieser Text ist eine konkrete Aufforderung zum Handeln. Das Zine ist mehr illustriertes Heft als prototypischer Comic, weist jedoch spannende Comic-Elemente auf. Seine aufklärerische Kernbotschaft ist schon im Titel formuliert. Natürlich will Helterlein damit nicht die Existenz einer wie auch immer gearteten, Zitat, kranzförmigen Ansammlung von Schleimhautfalten, die sich etwa 1 bis 2 Zentimeter nach dem Vaginaleingang befindet, Zitat Ende, negieren, sondern stattdessen mit den jeder anatomischen Grundlage entbehrenden kulturellen Vorstellungen, wie diese Ansammlung aussieht und welcher Funktion sie dient, aufräumen. Unter dem Motto »Nieder mit der Durchstoßlegende« macht sich Helterlein in einem analytischen Essay daran, den tradierten Mythos vom Jungfernhäutchen mithilfe kulturkritischer Reflexionen und wissenschaftlich fundierter Fakten zu korrigieren und seine psychologisch schädlichen bis lebensbedrohlichen Konsequenzen besonders für Frauen und andere Menschen mit Vulva aufzuzeigen. Wo im wahrsten Sinne die Worte fehlen, erst noch gefunden und sich etablieren werden müssen, steht in Helterleins Text ein eigens dafür geschaffenes Symbol bzw. eine Variante dieses Symbols. Franz hat 5 unterschiedliche entworfen, um, ähnlich wie es das mit Vulven gespickte Vorsatzpapier von Girlsplaining tut, Diversität oder Varianz mitzudenken und zu verhindern, dass die Verwendung des Symbols versehentlich die Idee einer neuen Norm vermittelt. Die Autorinnen ziehen das Platzhalterbildchen der Möglichkeit vor, immer wieder Hymen oder Jungfernhäutchen in Anführungszeichen zu schreiben. Zu groß ist in ihren Augen wohl die Gefahr, das tradierte Denken um die Schleimhaut unfreiwillig zu reproduzieren oder zu aktualisieren, während es mit dem Heft ja gerade dekonstruiert werden soll. Die, ich nenne das jetzt mal, Verbildschriftlichung der problematischen Begriffe verdeutlicht, dass auch in diesem Sinn, wie im Medium Comic überhaupt, Bild und Text immer miteinander interagieren, gar ineinander übergehen können. Damit öffnen sich neue Räume des Ausdrucks. Wo ein Zeichensystem alleine nicht reicht, machen zwei Zeichensysteme gemeinsam etwas Neues mitteilbar. Die erste und letzte Doppelseite des Heftes werden jeweils komplett von einem Comic Aisha Franzens eingenommen. Der einleitende Comic zeigt das Innere eines Zimmers, also einen privaten Rückzugsort. In transparentem Orange darüber gelegt ist eine schematische, mit Gesicht versehene Darstellung des Schleimhautkranzes, um den es, kulturell überhöht als Jungfernhäutchen, ausgesprochen wie unausgesprochen, so häufig geht. Er schwebt in diesem Sinne über allem. Dieser Ort, also dieses Zimmer, wird als von der Gesellschaft geprägt gezeigt, und zwar unter anderem in Form von kulturellen Annahmen, Warnungen, Geboten, wie auch teils zwielichtigen Angeboten, die sich an die junge Frau richten, die hier vermutlich lebt. Diese vielfältigen kulturellen Botschaften sind in Sprechblasen gefasst und diversen abgebildeten Gegenständen zugeordnet, so die Warnung, kein Sex vor der Ehe, dem an der Wand hängenden Kreuz oder der Glaubenssatz, das erste Mal tut weh, dem Bett. Das Literaturregal verspricht, eine freudsche Sehnsucht wird dich erschaudern lassen. Die Wanduhr gebietet, du darfst deine Unschuld nicht zu früh verlieren, aber auch nicht zu spät. 2 Ausrufezeichen. Mit diesem Wirrwarr an Stimmen eröffnet der Comic das auf den Folgeseiten bearbeitete Problemfeld. Ein riesiges, verstricktes, historisch gewachsenes. Das erkennt und benennt Helterlein in einer der in das Heft eingearbeiteten autobiografischen Passagen. Zitat, ich schaue mir meine kleinen Schleimhautfalten an, so als würde ich mir zunächst einen einzelnen winzigen Ast anschauen und dabei nach und nach realisieren, dass zu diesem Ast ein uralter, riesiger Baum mit vielen Zweigen, unzähligen Verästelungen und tiefen Wurzeln gehört. Dieser Baum heißt Patriarchat. Wenn ich mich mit ihm beschäftige, wird mir klar, auch ich hänge in diesen Ästen. Auch ich bin vom Mythos betroffen und nähre ihn unbewusst. Die patriarchalen Strukturen und Wunden sind im kollektiven Gedächtnis verankert, in der Bildung, in der Wissenschaft, in der Literatur. Der Mythos ist ein tief verwurzeltes, strukturelles Problem. Zitat Ende. Es wird der Imagination der BetrachterInnen überlassen, sich auszumalen, was die dargestellte Kakophonie mit der Bewohnerin des im Comic dargestellten Zimmers macht. Der Comic, der die letzte Doppelseite des Zines einnimmt, zeigt personifizierte Schleimhautkränze, wie sie, kämpferisch, teils mit Ballons, Bannern oder Plakaten in der Hand, ihre privaten Räume und damit die ihnen zugewiesene Unsichtbarkeit verlassen und zum spontanen Protest in der Straße zusammenkommen. Ihr Geduldsfaden ist gerissen, sie fühlen sich von der Öffentlichkeit nicht gesehen und schlimmer, konsequent mit Vorurteilen konfrontiert, die sie nicht länger zu dulden bereit sind. Die Personifizierung der Häutchen und die Anleihen, die Franz hier bei identitätspolitischen Diskursen macht, kreieren den humoristischen Effekt des Comics. Er wiederholt zudem noch einmal die eindringliche Nachricht des Heftes insgesamt und des Aufrufs der Schlussseiten im Speziellen. Sagt allen, was Sache ist, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Aufzuklären, so haben diese 4 Beispiele hoffentlich deutlich gemacht, bedeutet im zwischen Ernsthaftigkeit und Lachen changierenden feministischen Comic der Gegenwart auch, vermeintlich klare Sachverhalte denaturalisieren und damit veruneindeutigen, Fragen aufwerfen, die Dinge komplexer werden lassen als im Alltag und im Großteil des Mainstreams gemeinhin üblich. Vielleicht ist der Reflexionsraum Comic gerade dafür ein besonders geeigneter Ort. Dankeschön.